Nachricht aus Ombra. Maggie war gern im Lager der Räuber. Manchmal schien es Resa fast, als hätte ihre Tochter schon immer davon geträumt, zwischen zerlumpten Zelten zu leben. Sie sah Baptista zu, wie er eine neue Maske nähte, ließ sich vom starken Mann beibringen, wie man mit einer Lerche spricht, und nahm mit einem Lächeln die wilden Blumen entgegen, die sein jüngerer Bruder ihr brachte. Es tat gut, Maggie wieder öfter lächeln zu sehen, obwohl Farid immer noch bei Orpheus war. Aber Resa vermisste den verlassenen Hof. Sie vermisste die Stille und die Abgeschiedenheit und das Gefühl, mit Mo und Maggie allein zu sein, nach all den Wochen, die sie getrennt gewesen waren. Wochen, Monate, Jahre. Manchmal, wenn sie die zwei mit den Räubern am Feuer sitzen sah, schien es ihr fast, als sähe sie ihnen bei einem Spiel zu, das sie in all den Jahren gespielt hatten, in denen sie nicht bei ihnen gewesen war. »Komm, Mo, lass uns Räuber spielen.« Der schwarze Prinz riet Mo vorerst, nur im Lager zu bleiben, und für ein paar Tage folgte er diesem Rat. Doch schon in der dritten Nacht verschwand er erneut im Wald, ganz allein, als wollte er sich auf die Suche nach sich selbst machen. Und in der vierten Nacht ging er wieder mit den Räubern. Baptista hatte ihr die Lieder vorgesungen, die in Ombra seit Mos Besuch dort in Umlauf waren. Davongeflogen sei der Eichelherr, hieß es darin, geflohen auf des Hänflings bestem Pferd. 10 Wachen hatte er angeblich erschlagen, den Rußvogel in die Gruft gesperrt und Balbulus seine schönsten Bücher gestohlen. »Was davon ist denn nun wahr?« hatte sie Mo gefragt. Er hatte gelacht. »Das mit dem Fliegen stimmt leider nicht«, hatte er ihr zugeflüstert und ihr über den Leib gestrichen, in dem immer noch fast unsichtbar das Kind heranwuchs. Dann war er erneut mit dem schwarzen Prinz fortgegangen. Und sie lag da, jede Nacht, lauschte den Liedern, die Baptista draußen vor dem Zelt sang, und hatte Angst um ihren Mann. Der schwarze Prinz hatte für sie 2 Zelte gleich neben dem seinen aufschlagen lassen, zusammengeflickt aus Kleiderresten, die die Räuber mit Eichenrinde gefärbt hatten, damit sie sich nicht allzu sehr von den umgebenden Bäumen abhoben, eines für Maggie, eines für den Eichelherr und seine Frau. Die Matten aus getrocknetem Moos, auf denen sie schliefen, waren feucht, und wenn Mo nachts fortging, schlief Resa bei ihrer Tochter, damit sie sich aneinander wärmen konnten. »Das wird ein schlimmer Winter«, sagte der starke Mann nicht zum ersten Mal, als das Gras eines Morgens so weiß vom Raureif war, dass man die Spuren der Glasmänner darin sah. In der Schlucht, in der das Lager war, fand man noch Fußspuren von Riesen. Der Regen der letzten Wochen hatte sie in Tümpel verwandelt, in denen goldgescheckte Frösche schwammen. Die Bäume an den Hängen der Schlucht ragten fast ebenso hoch in den Himmel wie die im weglosen Wald. Ihre welkenden Blätter bedeckten den herbstkühlen Boden mit Gold und flammendem Rot, und in den Ästen hingen die Feennester wie überreife Früchte. Wenn man nach Süden blickte, sah man in der Ferne ein Dorf, die Mauern hell wie Pilzfleisch zwischen den kahler werdenden Bäumen. Doch es war ein armes Dorf, so arm, dass selbst die gierigen Eintreiber des Hänflings sich seinetwegen nicht hierher verirrten. Wölfe heulten nachts in den Wäldern ringsum. Eulen flogen über die ärmlichen Zelte, grau-weiß wie kleine Geister, und gehörnte Eichhörnchen stahlen, was es an Essen zwischen den Feuern zu stehlen gab. Bestimmt 50 Männer lebten im Lager. Manchmal waren es mehr. Die jüngsten waren die 2 Jungen, die der Schnapper vorm Hängen bewahrt hatte und die nun beide für den Prinzen spionierten. Doria, der Bruder des starken Mannes, der Maggie wilde Blumen brachte, und sein elternloser Freund, Lüg, der dem Gecko half, seine Krähen zu zähmen. 6 Frauen kochten und flickten für die Räuber, doch nicht eine ging mit, wenn die Männer nachts auszogen. Resa zeichnete sie fast alle, Jungen, Männer und Frauen. Baptista hatte ihr Papier und Kreide besorgt, wo verriet er nicht, und fragte sich bei jedem Gesicht, ob tatsächlich nur Fenolios Worte die Linien darauf gezogen hatten, oder ob es in dieser Welt nicht doch ein Schicksal gab, das sich unabhängig von dem alten Mann vollzog. Die Frauen waren auch selten dabei, wenn die Männer zusammensaßen und sich besprachen. Resa spürte jedes Mal die missbilligenden Blicke, wenn sie und Maggie sich wie selbstverständlich neben Mo und den schwarzen Prinzen setzten. Manchmal erwiderte sie die Blicke, starrte dem Schnapper ins Gesicht, dem Gecko und all den anderen, die Frauen im Lager nur zum Kochen oder Kleiderflicken duldeten, und verfluchte die immer wiederkehrende Übelkeit, die sie daran hinderte, Mo wenigstens zu begleiten, wenn er mit dem Prinzen die umliegenden Hügel durchstreifte, um ein geschützteres Versteck für den Winter zu finden. 5 Tage und 5 Nächte waren sie in dem Lager, das Maggie das Lager der verschwundenen Riesen getauft hatte, als Doria und Luke um die Mittagszeit mit einer Nachricht aus Ombra zurückkehrten, die offenbar so schlecht war, dass Doria sie nicht einmal seinem Bruder anvertraute, sondern sie geradewegs ins Zelt des schwarzen Prinzen trug. Wenig später ließ der Prinz Mo zu sich rufen und Baptista versammelte die Männer. Doria sah zu seinem starken Bruder hinüber, bevor er in den Kreis der Räuber trat, als müsste er sich bei ihm Mut für das holen, was er zu berichten hatte. Aber seine Stimme klang klar und fest, als er zu sprechen begann. Er klang so viel älter, als er war. »Der Pfeifer ist gestern aus dem weglosen Wald gekommen«, begann er, »auf der Straße, die von Westen nach Ombra führt. Er brandschatzt und plündert und lässt überall verkünden, dass er hier ist, um die Steuern einzutreiben, da der Hänfling zu wenig auf die Nachtburg geschickt hat.«